Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, hallo lieber Robert, ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Aufnahme. Ich sehe, du strahlst, du hast wahrscheinlich einige interessante Geschichten und Themen mitgebracht, sodass wir uns dann darüber austauschen können. Und ja, freue mich jetzt von dir irgendetwas zu hören.
Irgendetwas zu hören, sehr schön, Kathi. Ich knüpfe mal so ein bisschen an bei unserem letzten Thema, das ist ja die Tarotkartenfolge gewesen, der praktische Einstieg ins neue Jahr. Und in der vergangenen Woche war ich auf einer Veranstaltung, einer Netzwerkfachtagung, die nannte sich Neue Wege im Coaching, wo es letztendlich darum ging zu gucken, wo entwickelt sich der Coaching-Markt hin, was gibt es vielleicht für neue Methoden und Techniken. Und da habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass ich nicht früher davon wusste, weil ansonsten hätte ich da tatsächlich meine Tarotkarten gepitcht und hätte gesagt, ich kann dazu was erzählen. Zeitgleich war es für mich recht unterhaltsam, ich sag mal, Altbekanntes wiederzusehen. Also es gab einen Slot zum Thema Aikido, wo ich mir dachte, das habe ich ja auch mal 4 Jahre gemacht und da schon ein bisschen was für mich draus extrahiert. Oder Liberating Structures oder Lego Serious Play, also so Sachen, wo ich persönlich sage, wer sich so ein bisschen mal mit dem Blick über den Tellerrand beschäftigt, der kennt das entsprechend. Und was ich am spannendsten fand als Thema, war tatsächlich die Unterscheidung zwischen Coaching, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung, was da letztendlich bei den Professionen Unterschiedliches benötigt wird.
Ja, das heißt, die Methoden, die du aufzählst, sind jetzt ja nicht neu. Ich dachte, die Tagung wäre überschrieben mit dem Titel Neue Wege, oder wie habe ich das gerade verstanden?
Ja,
oder Neues also, im Bereich Coaching. Mhm.
Also was ich immer wieder spannend finde, ist, dass für viele Menschen ja das einfach wirklich neue Sachen sind.
Ja.
Ich denke auch heutzutage immer so in Einzelcoachings, mit Schulz von Thuns 4 Seiten einer Nachricht muss ich heute niemandem mehr kommen. Und zeitgleich mache ich die Erfahrung, viele kennen das einfach noch nicht oder für viele ist das einfach nochmal ein Perspektivwechsel. Das heißt, ich glaube, dieses Selbstverständnis, mit der wir Berater, Coaches oder in unserem Fall auch noch Psychologen durch die Welt gehen, das ist tatsächlich an vieler Stelle, in vielen Stellen in der Form nicht gegeben. Und manchmal ist da wirklich so ein gewisser Tunnelblick zu beobachten, wo ich mich dann also daneben stelle und mich frage, so okay, da scheinen Leute auch gar nicht nach links oder rechts zu gucken, sonst würden die das schon kennen.
Okay. Ja, das ist spannend, dass die in Anführungsstrichen alten Konzepte immer wieder neu sind auch. Also das kann ja auch beruhigen, dass wir gar nicht immer was Neues anbieten müssen, sondern einfach die bestehenden funktionierenden Sachen einfach immer wieder nochmal rausholen können.
Ja, mit einer neuen Verpackung und einem neuen Stempel und einem Neuaufkleber. Was da tatsächlich ganz spannend war, ist, dass Professor Schermuli zu Gast war und eben dort die Trends der Zukunft oder der Zukünfte aufgezeigt hat und dabei auch darauf hingewiesen hat, dass zum Beispiel wissenschaftliche Veröffentlichungen in der Quantität kontinuierlich zunehmen, aber die Qualität oder die Neuschaffung von Wissen tatsächlich relativ konstant bleibt. Also ich glaube, so ist es auch bei den Coaching-Methoden. Wir kochen am Ende des Tages alle nur mit Wasser und manche sagen eben auch, ja, ich koche mit Wasser und andere tun eben so, als würden sie mit Champagner kochen und für beides gibt es halt Abnehmer. Hatte ich tatsächlich in der Mittagspause auch eine Diskussion drüber mit einem Konferenzteilnehmer, der eben auch meinte, ja, ist ja voll in Ordnung, wenn man dort einfach die Sachen so tut, wie man sie tut, aber man muss sie ja nicht unbedingt mit irgendwie überbordend großen Überschriften versehen, sondern kann ja einfach sagen, ich mache am Ende des Tages das wie alle anderen auch. Punkt.
Das kann man machen, aber du weißt ja, dass das auch irgendwie ein Markt ist, wo man ja auf gekonnte oder weniger gekonnte Art und Weise seine Waren irgendwie feilbieten muss. Und wenn du in Hamburg mal auf dem Fischmarkt warst beispielsweise, da gibt es unterhaltsame Marktschreier. Da hast du nach kurzer Zeit, die sind so laut, die ziehen so viele Leute an und da hat man das Gefühl, solche Produkte gibt es nirgends wie hier. Die unterscheiden sich, also da habe ich jetzt die Aale im Kopf. Das sind die besten Aale überhaupt und die unterscheiden sich von den anderen. Die sehen auch aus wie Aale, also gibt es äußerlich überhaupt keinen Unterschied. Und trotzdem gehört Klappern, wie es ja früher so schön hieß, zum Handwerk. Und dann gibt es die anderen, die haben ganz gute Produkte, die sind ganz ruhig und bescheiden, legen das da aus. Und dann warten sie einfach drauf, dass da jemand halt vorbeikommt. Ich glaube, das sind ja die Spielregeln, die es da auch halt gibt. Und ich wundere mich ja auch, da wo ich in den Plattformen bin, was da Leute als neue Weisheiten anbieten. Also Geschichten, die ich schon vor 30 Jahren irgendwie gehört habe.
Hast du ein Beispiel?
Ja, ein Beispiel habe ich mit der Geschichte, die ich selbst immer wieder gern erzählt habe, aber auch schon vor über 20 Jahren oder 30 Jahren in Kontakt gekommen bin. Die Geschichte mit den beiden Löwen in der Brust. So, also welche Seite man am meisten füttert halt. Und das wurde dann auch auf einer Tagung im Rahmen eines Impulsvortrages vorgestellt und dann gab es bei LinkedIn dann Bericht drüber, wo dann nochmal von diesen beiden Seiten, also von der Fütterung gesprochen wurde. Und da habe ich gedacht, also das wurde dann so dargestellt, als ob das eine super Idee des Vortragenden ist.
Ja, noch nie gehört diese Geschichte, was ich tatsächlich sehr spannend fand, weil die Geschichte wird ja meistens bis dorthin erzählt, wo der Großvater, der ist es ja meistens, sagt, ne, es kommt drauf an, welche Seite du fütterst. Und ich habe mir immer gedacht, so, ich finde es eine gute Sache, einfach beide Seiten zu füttern, weil das Leben ist ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und wo alle Menschen freundlich miteinander sind, sondern es gibt ja auch Konfrontation, Konkurrenz, Machtkämpfe, ob jetzt gewollt oder ungewollt. Und was mich tatsächlich positiv überrascht, ist, dass auch die Ursprungsgeschichte letztendlich noch weitergeht, nämlich eben auch mit dieser Undifferenzierung eine gewisse Balance zu halten, um letztendlich für, ich nenne es mal, alle Herausforderungen des Lebens gut gewappnet zu sein. Und das hat mich persönlich beruhigt, als ich das dann irgendwann auch mal im Internet gefunden habe, so okay, es ist nicht nur diese einseitig extreme Geschichte im Sinne von füttere die gute Seite und sei ein netter Mensch und zuvorkommt und rücksichtsvoll und zurücknehmend, sondern eben auch berücksichtige deine egoistischen Anteile, damit du letztendlich mit einem guten, befriedigten Ausgangslevel letztendlich mit anderen Leuten in Kontakt gehen kannst.
Genau. Frei nach dem Motto, wer immer nur halt gibt, der muss aufpassen, dass für ihn noch was übrig bleibt.
Ja, oder wer nur freundlich kann, kann nicht freundlich sein. Das ist ja auch so ein Punkt.
Das löst bei mir was aus. Ich kriege immer, wenn ich mein Smartphone anstelle, kriege ich immer so eine automatisierte Mitteilung aus meinem Netzwerk bei LinkedIn. Und da hatte eine Mitteilung meine Aufmerksamkeit geweckt, weil auf meinen Vorstandskollegen Gerald Hüther da fokussiert wurde. Und der ist bei mir natürlich aufmerksamkeitsaufgeladen, wenn ich da irgendwo etwas lese. Und da nahm jemand Bezug auf sein Buch, wo es um die Würde ging und hatte dann einige Passagen daraus zitiert, auch ihn, dass man endlich die Hierarchien auflösen müsse. Und da geht es mir dann auch so wie dir. Das ist dann wieder so eine klassische, wunderbare Forderung, die ich auch woanders hören könnte, in irgendwelchen Vorträgen. aber die andere Seite wird dann gar nicht gesehen, dass, dass Hierarchien halt Sicherheit geben für viele Menschen, dass das eine Klarheit bringt, dass manche Leute nicht eigenverantwortlich für sich nur unterwegs sein wollen und so weiter. Also das hört sich dann immer so schön an, kann man sagen, ja, Hierarchien endlich weg und wir müssen alle frei sein und dann sind wir würdevoll unterwegs und so weiter. Weit gefehlt, also ja.
Ja, also Kadi, du siehst mich nicken, ich kann da gar nicht viel mehr zu sagen, weil ich glaube, wir teilen da die Sichtweise drauf, dass letztendlich ja alles, was irgendwie existiert, einen gewissen Nutzen hat. Die Frage ist eben, ist es noch nützlich oder gilt es vielleicht dort eine Korrekturanpassung vorzunehmen, aber was ja häufig passiert, ist von diesem einen Extrem ins andere Extrem zu pendeln und das
genau,
bringt natürlich
genau.
Folgeprobleme mit sich.
Genau. Ich kann ja immer da schauen, wo ist es jetzt im Augenblick zu viel und wo könnte es weniger sein und das kann man dann ja versuchen herzustellen, auch anstatt diese ultimativen Forderungen von einer Seite des Poles auf die andere zu springen und nur das eine dann irgendwie zu hypen. Also von daher, das begegnet man aber relativ oft. Ich nehme an, das ist dir auf deiner Tagung auch passiert, dass zumindest auch sowas zum Ausdruck gebracht wurde, wenn Sie die Methode anwenden, dann funktioniert es eigentlich immer.
Sagen wir, es gab eine Verknüpfung, wo ich im ersten Moment wieder so ein bisschen sensibilisiert war, denn es wird jetzt ja immer mehr ja, Methodik aus den verschiedenen Psychotherapieschulen ja in Coaching hinübergetragen, wo dann also ja die Grenzen verwischen und die ja aus meiner Sicht auch verwischt sind, weil Beratung, Coaching, Therapie ist aus meiner Sicht inhaltlich alles relativ ähnlich, hat ja vor allem eine rechtliche Trennung, dass ja eben in Deutschland nur Psychotherapeuten oder eben auch Heilpraktiker für Psychotherapie entsprechend Heiltätigkeiten ausüben dürfen. Aber ich habe tatsächlich häufig die Beobachtung gemacht, dass manche Leute gerade ohne psychologische Vorbildung und was letztendlich da passieren könnte, einfach sich die Methoden greifen und irgendwie losspazieren, wo ich mir denke, je nach Kontext ist das eigentlich gar nicht Thema. Also ich bin ja auch schwerpunktmäßig in beruflichen Themen unterwegs und wenn ich dann Kolleginnen und Kollegen höre, die sagen, ja, ich mache jetzt mal mit den Leuten Glaubensarbeit, so richtig klassisch, denke ich mir auch, bei aller Grenzüberschreitung, die ich ja selber mache und wo ich ja selber auch mich nicht von Konventionen jetzt um jeden Preis halten lasse, dass das mitunter doch mit einer gewissen Fahrlässigkeit einhergeht. Und das fand ich auf der Tagung tatsächlich gut, dass die Referentin, Frau Professor Elsner, tatsächlich dort dieses Thema sensibilisiert hat und dann Acceptance and Commitment Therapie und Coaching miteinander verheiratet hat. Und am Ende, und das ist der Punkt, wo ich dann wieder jetzt bei dir bin, bei dem, was du gesagt hast, dass dann Sachen ja irgendwie neu definiert oder ganz besonders hervorgehoben werden, hat sie auch eine Abgrenzung gemacht eben von diesem Akzeptanz- und Commitment-Ansatz hin zur systemischen Methodik, zum systemischen Coaching, wo ich mir dachte, also zumindest in meiner Prägung, passt das wunderbar zueinander, weil wir haben ja auch im Systemischen die Arbeit mit Restriktionen, also wenn irgendwelche Sachen unabänderlich sind, wo ich dann auch mal schnell bei der Würdigung des Problems bin oder auch einfach beim Annehmen der Situation oder der Frage, wie sie sich annehmen lässt. Und das finde ich immer wieder spannend, wie viel Trennschärfe anscheinend viele Leute dort irgendwie benötigen, um zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie was Eigenes oder das ist jetzt nochmal was Besonderes, anstatt einfach zu gucken, wo sind eigentlich die Überschneidungen und wo ist letztendlich dasselbe mit einem anderen Namen, weil ja letztendlich jede Beratung, Coaching, Therapieschule mittlerweile von der anderen klaut und wir eigentlich ja uns immer mehr einem integralen oder integrativen Ansatz nähern.
Ja. Ich stimme zu, wobei bei mir da sowas entsteht, dass ich denke, jetzt, vielleicht liegt das aufgrund meines Erfahrungswissens einfach, dass ich denke, ja, das Spannende ist, dass immer wieder auf die Methoden so geschaut wird. Und meine letzten Kenntnisse und mein Wissen über Wirkfaktoren in Beratung und Therapie waren immer, dass die meiste Varianz sich aufdeckt, eben unabhängig von der Methode, sondern von den Elementen, von Beziehungsaspekten, die entstehen. Und das ist jetzt zwar noch etwas mehr, aber ich will das jetzt nicht alles ausführen, aber dieser Methodenhype, das ist etwas, den ich sehe, auch gerade in Organisationsberatungen und in Unternehmensberatungen, dass es dann Teilleute gibt, die glauben, wenn sie die Methoden anwenden, dann, ja, dann hilft das schon und merken dann vielleicht gar nicht, was sie dann erst damit auch an negativen Dingen auslösen können.
Hast du dafür auch ein Beispiel? Also wenn du sagst, gerade auch negative Effekte können ja damit erzeugt werden?
Ja, beispielsweise, wenn ich jetzt in eine Arbeitsorganisation gehe, dann habe ich ja meistens zumindest verschiedene halt Hierarchieebenen. Und wenn ich beispielsweise jetzt im Austausch bin mit einem Auftrag, Geber, der recht weit oben sitzt und thematisiere dann nicht mit einem Klienten, dass ich, wenn ich es tue, auch Mitteilung mache und Auskunft gebe, was ich da mache. So, und wenn ich dann aber so verdeckte Psychotherapie-Methoden anwende und der lässt sich auch noch freundlicherweise drauf ein und dann wird vielleicht irgendetwas sichtbar. Vielleicht natürlich durch die Methode auch, aber auch durch die Art der Beziehung, dass er glaubt, endlich hat er mal jemanden, wo er halt sein Herz offenbaren kann. Und wenn diese Person das weiter nutzt im System, dann kann da, glaube ich, relativ viel Misstrauen, Ängste, Vorbehalte entstehen und die Beziehung ist dann meistens komplett versaut. Also, dass die beratende Person nachgeordnet innerhalb der Organisation meistens halt verbrannt ist. Also die lässt sich mit Sicherheit nicht mehr dann auf so etwas ein. Das ist mir halt schon passiert. Also nicht mir, aber das habe ich halt mitbekommen, dass das passiert ist, weil derjenige, der Coach beispielsweise selbst aus meiner Sicht so ein eigenes Thema hatte, anerkannt zu werden von oben, also von halt Autoritätspersonen und die saßen für ihn immer ganz weit oben. Und dann hat er ihn einfach angesprochen und hat alles erzählt und aus dem Nähkästchen geplaudert. Und da kann man ganz schöne Verwerfungen machen. Und was auch passiert ist, wo ich mich immer sehr gewundert habe, wenn man mit einem Arbeitsteam arbeitet oder mit Personen, die im Moment nicht halt gut miteinander arbeiten oder wo es halt Konflikte gab. Wenn man dann einfach anfängt zu arbeiten, auch mit ähnlichen Methoden, um was offen zu legen, was freizulegen und so weiter, nicht berücksichtigt, also die Kunden dann fragt, also dass man sie nochmal darauf hinweist, was wollen sie hier eigentlich sagen und offenbaren. Das heißt, dass sie sich im Vorfeld klar machen, sie müssten auch weiterhin zusammenarbeiten. Und da kann es vielleicht gut sein, nicht alles zu offenbaren, anstatt sofort einzuladen, ein Setting zu kreieren und zu schaffen, wir sind hier total offen und hier kann alles gesagt werden. Also dass man dann das ganze Spielfeld eigentlich komplett ausblendet und die verführt. Und ich habe auch das schon erlebt, wie sich manche verführen lassen, einfach alles zu sagen, obwohl die Chefin dabei war. Und die hat dann hinterher Nachteile bekommen. Und dann hat sie mit mir noch gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, warum haben sie denn, aber halt, sie wissen doch, ja, aber ich wollte auch offen sein und die Beraterin war halt so nett und hat gleich gefragt und darauf hingewiesen, wie gut das doch wäre, wenn wir uns öffnen. Da habe ich gedacht, ich mache es einfach mal.
Ja, das ist, gerade wenn du da Methoden ansprichst, erinnert mich das auch an diese Einkehr von diesen Partnerschaftsfragen. Es gibt ja so 36 Fragen und dann verlieben sich Menschen ineinander, gibt es ja so als Tool, als Methode. Und ich habe das Gefühl, dass das auch immer mehr jetzt ins Arbeitsleben irgendwie Einzug erhält, dass dann so geschaut wird, ne, wir bringen die Leute miteinander in Kontakt, dass sie sich mögen, dass sie sich verstehen, dass wir dann drüber reden, was war eigentlich für dich eine prägende Kindheitserfahrung oder wovor hast du eigentlich Angst? Und wenn ich jetzt mehr Angst habe als nur vor Spinnen, also das ist ja was manche vielleicht so daher sagen, aber manche vielleicht tatsächlich vielleicht ein bisschen besseren Zugang zu ihren Untiefen haben und das dann erzählen, dann ist das absolut fahrlässig und es ist aus meiner Sicht auch fahrlässig, diesen Raum in der Hinsicht aufzumachen und das letztendlich ja die Leute ins Messer laufen zu lassen. Also da bin ich absolut bei dir und das finde ich auch immer unmöglich, wenn ich dort irgendwo als Teilnehmer bin und derartige Fragen gestellt werden, wo ich auch sage, liebe Leute, das beantworte ich nicht.
Ja, ich habe mich da die letzten Jahre, wenn ich da noch so unterwegs war, auch immer sehr hart und streng gezeigt, wenn mir das irgendwo passiert ist oder wenn ich halt dabei war. Und ich habe auch meine früheren Mitarbeiter auch in meinem Unternehmen immer darauf aufmerksam gemacht, dass das so nicht geht. Aber das gibt manchmal diese situativen Verführsituationen, wo plötzlich sowas entsteht, wo man halt komplett aufmacht und die Menschen sich irgendwas erzählen, was sie dann hinterher halt bereuen, möglicherweise.
Ja. Gut, aber ich habe ja gerade so gesagt, ja, liebe Leute, das erzähle ich nicht, aber ich erwische mich tatsächlich auch immer mal wieder, wo ich tatsächlich Sachen erzähle, wo ich hinterher mich frage, okay, Robert, war das jetzt so gut? Also sei es in unserem Podcast, sei es in irgendeinem Arbeitskontext, wo ich dann meistens mit meiner Frau nochmal drüber rede. Und ich da zumindest immer noch mal eine ganz brauchbare Außenperspektive habe, die dann sagt, ja, okay, Robert war ein bisschen ungünstig oder nee, es passt schon. Aber gerade weil ja eben das Menschliche, du hast ja gesagt, die Beziehungsebene so wichtig ist und das ja nicht nur im beraterisch, coachenden, therapeutischen Setting, sondern ja auch im Arbeitsalltag, ist das, glaube ich, auch wieder eine Gratwanderung zu gucken, wo habe ich tatsächlich eine vertrauensvolle Beziehung, wo sind wir auch, ich sag mal, auf einer Ebene, wo hat dieses Vertrauen auch einen Grund oder eine Berechtigung. Und wo ist es vielleicht auch sinnvoll, ein bisschen vorsichtiger und zurückhaltender zu sein, weil eben es arbeitsrechtlich oder in welcher Form auch immer als Bumerang zurückkommen könnte.
Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann würde ich es ein bisschen überspitzt nochmal formulieren. Ich würde die Warnung aussprechen, prinzipiell eher weniger Vertrauen zu anderen Menschen zu haben als zu viel. Vertrauen ist ja nur ein Vorschuss sozusagen auf die Zukunft. Und also halt ein Vertrauensvorschuss auf die Zukunft und letztendlich eine Methode, Komplexität zu reduzieren. Mehr für mich erstmal nicht. Aber wenn ich davon ausgehe, dass ich nie weiß, was andere Menschen gerade so umtreibt, was die für Bedürftigkeiten haben vielleicht in ihren Grundbedürfnissen und in was für Situationen die nochmal hinein geraten und kommen. Und du sagst es ja selbst von dir auch und mir geht es ja auch so. Ich wundere mich auch manchmal, dass, was ich in gewissen Situationen erzähle. Da wäre ich vorher nie von ausgegangen, dass ich das erzähle. Und allein diese Podcast-Situation ist ja auch eine gewisse Verführsituation. Also ich würde eher dazu neigen, lieber manchmal weniger zu sagen als zu viel. Ich glaube, das könnte durchaus vorteilhaft sein.
Ich überlege jetzt, ob ich jetzt eigentlich noch was erzählen darf oder jetzt einfach für den Rest der Podcast-Folge schweige.
Naja, ich dachte, du gehst jetzt genau auf die andere Seite und sagst, Nickerdi, das ist viel zu eng oder zu streng. Es ist also ganz wichtig, dass man sich offenbart.
Also tatsächlich habe ich den Impuls in meinem Inneren, auf die andere Seite zu gehen. Gerade im Hinblick auf die Frage, also inwiefern ist es jetzt wichtig, also A, dem anderen zu vertrauen, beziehungsweise dass das Vertrauen ja erfüllt wird. Das ist im beruflichen Kontext, wenn vermeintlich oder tatsächlich, ich sag mal, die berufliche Existenz und damit vielleicht auch die persönliche Existenz zu einem gewissen Grad dran abhängt, sicherlich sinnvoll. Aber zeitgleich erlebe ich mich ja häufig genug, wie ich sag mal, Topfschlagen spiele und einfach sage, ich hau mal sehr vertrauensvoll links und rechts so auf dem Boden und guck mal, was passiert, auch auf die Gefahr hin, dass mir vielleicht irgendwas um die Ohren fliegt, weil ich sag mal zumindest, wenn ich gut unterwegs bin, so viel Selbstvertrauen habe, dass ich sage, selbst wenn im Außen mir alles um die Ohren fliegt, habe ich am Ende des Tages immer noch mich. Und mittlerweile nicht nur mich, sondern auch noch, ich sag mal, Vertraute in meinem Umfeld, die dann im Zweifel mir dabei helfen, wenn ich meine Wunden lecke oder dann irgendwie mich neu ausrichte oder. Aber ich glaube, gerade dieser Aspekt dieses Selbstvertrauens ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, der es ja dann erst auch ermöglicht, tatsächlich vertrauensvoll auf andere zuzugehen und zu sagen, okay, unabhängig davon, ob du mir was Gutes oder Schlechtes möchtest, ich gehe erstmal auf dich zu und für mich ist beides in Ordnung. Wenn du mir was Gutes willst, super, wenn du mir was Schlechtes willst, auch okay. Wenn du mir gar nichts willst, ist das auch in Ordnung. Und da lässt sich letztendlich in Anführungszeichen alles gestalten.
Genau. Ich glaube, dass es gar nicht so sehr darum geht, dieses, worüber wir eben gesprochen haben, habe ich Vertrauen in andere oder habe ich das nicht, sondern habe ich Vertrauen in mich, dass ich sicher bin, egal was andere mit der Information anfangen.
Ich finde super, KD,
Ja.
dass du dich jetzt hast überzeugen lassen.
Ja, ja. Deswegen ist das doch ein schönes Beispiel. Ich meine, ich habe dich ja nochmal eingeladen. Geh doch ruhig auf die andere Seite. Ich habe ja jetzt sehr stark die eine Seite betont. Und ich denke halt, im Diskurs entsteht dann ja überhaupt erst etwas vielleicht Neues, was Weiterführendes. Und ich glaube, das macht das ja genau auch aus in Gesprächen, dass wir unsere gegenteiligen Haltungen, Einstellungen, Pole, also die gegenseitigen Pole in diesem Thema Ambivalenz jetzt, habe ich Vertrauen, habe ich kein Vertrauen, dass wir das sozusagen besprechen, kontrovers, und dann entsteht plötzlich in mir in dem Falle was, ah ja, so ist es eigentlich eher. Es geht nicht so sehr um das Vertrauen in andere, sondern es geht um das Vertrauen, was ich zu mir habe. Bin ich stabil genug und stehe ich zu mir, was ich halt sage, und kann ich das auch, wenn mich jemand darauf anspricht, guten Gewissens halt nochmal vertreten.
Ja, wobei ich für mich die Erfahrung gemacht habe, tatsächlich, dass das Thema, ich nenne es mal Metastabilität, das für mich
Oh.
zumindest Zünglein an der Waage ist. Also wie gehe ich damit um, wenn ich eben nicht mit der Situation umgehen kann? Also ich meine, Ohnmachtserleben ist ja das eine, aber dann ist die Frage, kann ich gut mit auch Ohnmacht umgehen oder bin ich dann ohnmächtig der Ohnmacht gegenüber? Das mag für manche Zuhörer und Zuhörer jetzt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig klingen. Aber tatsächlich in Einzelcoachings erlaube ich mir auch manchmal die Frage, wenn die Leute so sagen, ja, mir geht es gerade so und das ist passiert und mir geht es da ganz schön schlecht. Und dann frage ich die Leute, ja, und wie geht es ihnen damit? Also wie geht es ihnen damit, dass es ihnen schlecht geht? Und das führt bei vielen erstmal zu einer so Orientierungsreaktion, dass es, ich sag mal, denkbar wäre, auch einfach zu sagen, ja, es geht mir schlecht, aber das ist okay. Und das ist ja, glaube ich, nochmal eine Ebene drüber im Sinne von, also was mache ich eigentlich, wenn mein Vertrauen oder auch mein Selbstvertrauen gerade angekratzt ist? Habe ich dann noch so viel Vertrauen, dass ich selbst dann gut damit umgehen kann?
Ja, genau. Ja, aber ich glaube, dass auch so eine wichtige Abschätzung dazu gehört, dass man sich nochmal anguckt, wenn man sich so ganz offenbart, wie viel potenziell Macht oder Einfluss hat diese Person auf mich. Ja, das heißt, jemand, der vorgesetzt ist, der die Lizenz hat, mich zu bewerten. Da würde ich vielleicht schon abschätzen, was ich wie und wo erzähle.
Absolut.
So, und deswegen ist das, glaube ich, eher Ausdruck von einer reifen Entwicklungsstufe, sowas in Abwägung zu bringen und sich nicht einfach einladen zu lassen, jetzt seinem Chef oder Chefin komplett das Herz auszuschütten oder wie man Einzelne sieht oder und so weiter.
Da sind wir wieder beim Thema Mensch und Rolle, wo wir auch unsere Erfahrungen gemacht haben, oder ich zumindest mit dir. Und das, glaube ich, immer im Bewusstsein zu haben und da halt zu navigieren und zu spielen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Oder ich erlebe es immer wieder als Herausforderung in allen möglichen Situationen. Wie viel bringe ich von mir als Mensch ein und wie viel auch nicht? Das ist ja auch in Coaching-Situationen ein Thema, was mich immer umtreibt. Bringe ich jetzt meine eigenen Fallgeschichten ein? Erzähle ich, dass ich entsprechend in meinem Praktikum von meinem Praktikumschef zusammengefalten wurde, weil ich keinen Kaffee gekocht habe und dann daraus sehr viel gelernt habe. Erzähle ich das als Modell, als Beispiel, um letztendlich auch da Beziehungen zu gestalten und zu sagen, schauen Sie her, das, was Sie erleben, ist alltäglich, das passiert vielen Menschen. Und wo ich dann immer aus Datenschutzgründen bei mir einfach am nächsten bin, weil da kann mich keiner verklagen, dass ich von ihm oder ihr, wenn auch in abgewandelter Form, was erzähle. Und es macht mich ja auch irgendwie menschlicher und greifbarer. Und da eben die Frage, könnte ich nicht auch von wem anders erzählen? Und warum erzähle ich die Geschichte eigentlich von mir, statt das eigentlich zu erzählen? Im Sinne von auch anderen Menschen geht es so, andere Menschen machen diese Erfahrung. Das finde ich zumindest in Bezug so auf meine Selbstbeobachtung im professionellen Kontext einfach ein spannendes Element, wo ich mich auch manchmal frage, ja, navigiere ich da so, wie es vielleicht günstig ist, oder mache ich da vielleicht auch ein paar Sachen in Anführungszeichen falsch, die ich vielleicht nochmal überdenken sollte?
Ja, ich glaube auch, dass das bestimmt eine hilfreiche Methodik ist, so eigene Erfahrungen zu schildern und zu erzählen. Ich glaube, dass es gut ist, aber zu wissen, warum man das macht. Also wenn man es macht, um sagen, ja, so ist es halt, man macht halt auch mal was falsch oder aus Fehlern lernt man, das ist völlig normal, dann finde ich das gut. Es soll ja nur dazu dienen, dass sich die vielleicht strengen Bewertungen, die der Mensch selbst hat, auf sich vielleicht ein bisschen aufweichen oder dass er ein bisschen fehlerverzeihlicher wird oder großzügiger mit sich. So, das ja. Aber ich war auch mal dabei, da war ich sehr erstaunt, da hat sich jemand selbst mit den Geschichten immer irgendwie so abgewertet. Ja, da so dauernd Geschichten erzählt, wo er gescheitert ist und da war ich zu blöd und das und das. Und dann hat jemand gesagt, das war ein Ausbilder, der hat zu ihm gesagt, nun machen Sie sich mal nicht so klein, so groß sind Sie gar nicht. Ja. Also ich glaube, dass es auch da immer wieder ein bisschen so ein gewisses Fingerspitzengefühl braucht, aber auch immer noch mal zu überprüfen, wie bin ich gerade selbst mit mir unterwegs. Ja, weil ich führe fast jeden Tag zumindest ein kurzes Gespräch mit einem sehr guten Freund von mir. Und da merke ich so, dass ich manchmal dem sowas anbiete, einfach ein bisschen unwillkürlich, dass ich dann so erzähle, wie es mir jetzt gerade geht. Das ist sehr offen und sehr vertrauensvoll. Und ich, ohne dass ich es bewusst wollte, den einlade, dass er mich jetzt lobt und aufbaut.
Ist so schlimm gerade, KD.
Es ist immer schlimm. Es ist immer schlimm. Ja. Aber gut, was hast du denn sonst noch mitgebracht an Erfahrungsgeschichten?
Also vielleicht nochmal rückgreifend auf diese Netzwerkfachtagung. Ich war ja dort in diesem Workshop zum Thema Coaching, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung und Unterschiede in der Profession.
Ja.
Es war dann letztendlich, ich sag mal, tatsächlich ein Mitmach-Workshop, wo wir in kleinen Gruppen uns dann sogenannte Personas, also prototypische Coaches, Teamentwickler, Organisationsentwickler ausdenken durften, um einfach zu gucken, was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und tatsächlich war ich am Ende des Tages ein bisschen enttäuscht, weil ich mir tatsächlich, ich nenne es mal theoretischen Input erwartet hatte, ja, was unterscheidet die denn jetzt? Weil ich persönlich sage, ich arbeite mit Menschen. Und ob ich jetzt mit einer Person arbeite oder mit mehreren Personen, es sind immer noch Menschen und das Einzige, was letztendlich graduell zunimmt, ist die Komplexität. Also eine Person ist eben eine Person, die hat vielleicht verschiedene innere Anteile, je nachdem, ob sie sich eben ein- oder mehrdimensional begreift, oder begreifen lässt. Und in einem Team habe ich letztendlich mehr Leute, die miteinander interagieren, die jeweils eine persönliche Geschichte haben, die auch eine zukünftige Geschichte haben, wie du es ja gesagt hast. Und in der Organisation habe ich einfach halt nochmal viel, viel mehr und letztendlich Strukturen. Und am Ende des Tages war so die Aussage, naja, im Großen und Ganzen ist eine ähnliche Haltung sinnvoll und Handwerkszeug und die Unterschiede, und das fand ich dann sehr reduzierend, ist, beim Coaching brauchst du halt psychologisches Wissen, bei der Teamentwicklung brauchst du systemisches Wissen und bei der Organisationsentwicklung brauchst du systemtheoretisches Wissen. Das war einerseits immerhin etwas, was ich mitnehmen konnte. Ich habe es dann mit meiner Frau diskutiert, die auch meinte, ja, es ist doch ein bisschen zu kurz gedacht, weil systemisches Wissen hilft ja auch entsprechend in Beratung und Coaching und es braucht ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Und deswegen, Kadi, ich meine, du bist da ja auch seit vielen Jahren in den Bereichen unterwegs. Einfach die Frage an dich, was hast du vielleicht für eine Perspektive darauf, was, sofern es überhaupt Unterschiede gibt, aber diese drei, ich sag mal, Teilbereiche der Beratung oder Begleitung unterscheidet.
Ja. Oh, interessante Frage. Ich muss kurz Zeit gewinnen. Ich will das aber jetzt nicht füllen. Also, wenn ich mit jemandem alleine arbeite, dann könnte ich sagen, die Komplexität ist nicht so hoch. Ja, da stimme ich dir erstmal zu. Für mich ist der Unterschied darin, dass ich lieber mit mehr Personen arbeite, als wie mit einer. Weil wenn ich mit einer arbeite, ist es für mich häufig anstrengender und schwieriger, weil ich bin von dieser Person abhängig. Das heißt, wenn die Beziehung gut ist, kann es gut sein. Habe ich mehrere Personen im Team, kann ich viel mehr, was ja systemisches Handwerkszeug ist, mit Außenperspektiven arbeiten. Also ich kann irgendjemand fragen, wie er die Beziehung zwischen zwei anderen einschätzt, wie er glaubt, wie die zusammenarbeiten, ob die halt kooperieren, ob die offen miteinander sind, etc. So, wenn ich nur eine Person habe, könnte sich das ein bisschen schwieriger halt gestalten. So. Ist das erstmal so ein bisschen nachvollziehbar bis dahin?
Absolut. Ich habe gerade so den ersten Gedanken von wegen, vermutlich sollte ich in Zukunft Teamentwicklung machen, weil es dann einfach nur darum geht, ein bisschen die Bälle links und rechts in den Raum zu werfen und zu sagen, naja, wie sehen Sie sich denn jetzt hier gegenseitig? Ich weiß, so einfach ist es nicht, aber dieser Gedanke auf jeden Fall unterhält mich gerade so ein bisschen.
Naja, ja, das würde ich erstmal dahin sagen. Mit einer Einzelperson gibt es natürlich auch positive Aspekte. Man kann sich vielleicht man kann sich leichter synchronisieren, man kann sich leichter vielleicht einigen. Und damit besteht aber auch wieder eine Gefahr, dass man die Komplexität so weit reduziert oder dass man sich so synchronisiert und einschwingt. Das habe ich manchmal erlebt, dass dann die Gefahr groß ist, dass man sozusagen eine Art Selbsthilfegruppe bilden kann, dass man die Welt ähnlich sieht, man leidet unter ähnlichen Aspekten. Ja, ja, hier im Unternehmen, die Führung, der Vorstand, das ist alles ganz schlimm. So, dass man sich darüber auch so blockiert und dass es zu keinen neuen Ideen, Perspektiven wirklich kommt, dass man eher sich abfindet mit Aussichtslosigkeit sozusagen. Das habe ich schon erlebt. Also bei einer Einzelperson kann der Druck und der Sog, auch was an Resonanzen bei mir ankommt, sehr stark sein. Also du hast mich ja noch kennengelernt, Robert, da habe ich ja noch gelegentlich Psychotherapiegespräche auch gemacht. Und die habe ich ja in der Regel, weil dort das Setting so war, mit den Personen allein halt gemacht. Und da gibt es ja nun interessanterweise zwischen uns Menschen diese Phänomene, dass die mir eine Geschichte erzählt haben und teilweise schreckliche Sachen, die so erlebt haben in ihrem Leben. Aber die haben die einfach so fast emotionslos erzählt. Und in mir haben sich halt zeitversetzt plötzlich diese Emotionen dazu eingestellt. Das heißt, mir ging es plötzlich schlecht. Ich bin melancholisch geworden, traurig geworden, je nachdem. Hatte halt Schmerzen zu irgendwelchen Themen, obwohl bei mir jetzt eigentlich alles soweit in Ordnung war. Also mit diesen Phänomenen muss man ja auch rechnen. Und ich glaube, dass die Gefahr mit mehr Personen anders ist, aber dass man da so ein bisschen von gefeit ist, weil sich das mehr verteilt oder andere das auch spüren können, dass ich nicht alleine die ganzen Resonanzen wahrnehme und zur Verfügung, sodass ich da freier von bin, habe ich gemerkt, dass irgendwer anders das so ähnlich spürt. Und halt, wenn er das sagt, dann kann ich das im Außen eher handeln und bin nicht gezwungen, alles mit mir hochkomplex zu machen, das richtige Wording zu finden, spreche ich es aus, also fühle ich es erstmal und so weiter und so weiter.
Okay, also
das
dann
ist noch was anderes.
Das Team als Korrektiv, wo du dann auch selber nochmal eine Rückkopplung hast, wie bin ich gerade unterwegs. Wobei ich gerade das, was du angesprochen hast mit diesem, ne, du erlebst dann selber irgendeine Emotionalität und dergleichen, das habe ich für mich tatsächlich als sehr wertvoll entdeckt, weil das immer so mein, ich nenne es mal so Situationsdiagnostikum ist, wo ich einfach schaue, ist das jetzt mein persönliches emotionales Erleben oder hat es nichts mit mir zu tun? Und wenn es nichts mit mir zu tun hat, dann will ich nicht sagen, utilisiere ich es bis zum geht nicht mehr. Aber es schafft für mich einfach immer eine gute Brücke, in Kontakt zu gehen oder auch letztendlich den Gegenüber zu verstehen. Also das habe ich irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt, dass ich eben dort diese Resonanz eben erfahre und zeitgleich aber davon, ich sag mal, in einer gewissen Art und Weise getrennt bin. Und ich finde das immer sehr nützlich, weil ich dadurch erstmal begreife, okay, wie ist mein Gegenüber gerade unterwegs? Natürlich immer mit der Prüfung, ne, ist das jetzt mein Thema oder ist es vielleicht in Anführungszeichen richtig, aber der Gegenüber möchte es nicht adressieren, dann kann er ja immer noch sagen von wegen, nee, ist gerade, ist nicht meins, ist ihrs. Aber ich erlebe das immer als sehr wertvoll, einfach zu gucken, wie geht es mir gerade in der Situation und was hat das jetzt letztendlich gerade mit unserem Beratungs- oder Coaching-Setting zu tun. Das finde ich tatsächlich immer sehr, sehr nützlich. Also das, wo ich dich jetzt so verstanden habe, dass es eher darum geht, da irgendwie sich davon zu lösen, sage ich, ich bin immer dankbar, wenn ich das habe. jetzt natürlich hinterher manchmal so, dass ich sage, boah, das war jetzt schon irgendwo anstrengend. Also das ist schon ein zweischneidiges Schwert. Aber ich bin immer dankbar dafür, wenn ich diese Sachen selbst an mir selber erfahre, weil ich dann sage, ich habe jetzt hier einfach den Zugriff aus erster Hand und die Schwingung im Raum sind natürlich nochmal ein anderes Thema, aber ich finde es immer sehr nützlich, einfach Sachen bei mir selber zu beobachten.
Ja, das ist natürlich bei mir auch der Fall. Ich nehme das schon auch sehr feinfühlig wahr, aber ich wollte damit sagen, es gibt auch Phänomene, die ich gar nicht in der Situation wahrnehme, die sich erst zeitversetzt einstellen können. Und worauf ich aber auch hinaus will, ich bin ja ein großer Freund davon, oder womit ich mich auch gerade wieder aktuell beschäftige, beim Aufbau der neuen Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung, also was macht gesunde Beziehung aus, dass wenn ich im Zweier-Setting bin, dann bin ich eigentlich mit drin im Spiel, wie die Widersprüche, also die Ambivalenzen über Kommunikation reguliert werden. Beispielsweise, also ein einfaches Beispiel, kommt der Klient kommt, also du würdest kommen und erzählt mir eine Leitgeschichte, Problemgeschichte. Du leidest unter deinem Vorstand, weil dich alle Freunde meiden, weil der sich Boni genehmigt hat oder irgendwas, das ist jetzt so. Und eigentlich ist damit die Botschaft, was ja auch der Unterschied für mich zur Laienberatung ist. Die Laienberatung würde jetzt Lösungen anbieten, also würde auf die andere Seite gehen und würde dich mit Lösungsvorschlägen versorgen. Ja. Oder Mut machen, Hoffnung, wobei ich nicht sagen will, dass das jetzt prinzipiell verkehrt ist, aber würde von einer anderen Seite so. Und so regulieren wir Menschen ja über Kommunikation diese natürlichen Gegensätze, die in uns sind. Übergeordnet wäre hier das Thema Beibehaltung des Status quo. Kannst du weiter leiden und deine Freunde verlieren? Musst du was verändern, so. Und dieses Springen auf eine Seite in der normalen Alltagskommunikation ist zwischen Menschen sehr weit verbreitet. Jedenfalls nach meiner Erfahrung. Da erzählt einer eine Geschichte und sofort kommt ein anderer mit der anderen Seite und bietet die andere Seite an. Also wenn du eine Geschichte erzählst, deinem Freund vielleicht, die von Hoffnungslosigkeit geprägt ist, könnte der auf die Idee kommen, aber Robert, so schlimm ist das doch gar nicht. Guck mal, du hast doch bestimmt auch schon mal Hoffnung im Leben und jetzt guck mal raus und das Wetter ist so toll hier. Also ja, also du verstehst, was ich zum Ausdruck bringen will. Und ich glaube, dass wir haben ja im Systemischen das Konzept der sogenannten Neutralitätshaltung, also dass man versucht, im Außen zu bleiben und nicht in dieses Ambivalenzregulierungsspiel, was die Menschen normalerweise miteinander im Alltag machen, halt reinspringen und da mitschwingen. So. Und das einzuhalten, das ist im Zweier-Setting teilweise für mich schwerer, je mehr mich diese Leitgeschichte vielleicht anspricht, als wie wenn ich es mit mehreren Personen habe, weil sich da Ambivalenzen auch zwischen anderen halt zeigen können. Also da höre ich manchmal zu, so schnell kann ich überhaupt nicht antworten, wie sofort einer aus dem Team aber halt Hoffnung induziert bei irgendetwas. Ja, also dann, und dieses Spiel zu gucken, wer kommuniziert von welcher Seite der entsprechenden Ambivalenz im Moment, das finde ich eher spannend. Und da kann ich halt ganz gut mit arbeiten. Also das wäre für mich erstmal eine wichtige Komponente. Ich brauche fürs Team vielleicht eine Vorstellung. Welchem Ziel die dort halt ausgesetzt sind. Also was müssen die da miteinander erreichen, aber wie regulieren die diese Widersprüche in sich, die es halt gibt? Machen wir mehr, machen wir halt weniger, arbeiten wir intensiver, stellen wir Leute ein, stellen wir keine Leute ein, was weiß ich was. So, und das bildet sich ja sofort ab. Es ist ja nie so, dass die einer Meinung sind, dass die auf einer Seite des Poles stehen. Es sei denn, die möchten eine Konfliktvermeidung machen oder neigen halt zur Harmonisierung und sagen, wir sind uns alle einig, aber der nicht anwesende Chef, der macht das nicht oder der ist schuld, dass wir hier nicht arbeiten können.
Ist auch gut, wenn dann einer sagt, wir sind uns alle einig. Das ist ja dann vielleicht
Genau.
noch. Na,
Genau.
ist wie wenn dich im Restaurant jemand fragt, möchtet ihr noch was bestellen? Und ich sitze dann da und sage nein, obwohl ich ja korrekterweise sagen müsste, nein, ich möchte nichts bestellen. Für die anderen kann ich es nicht sagen. Aber diese Vergemeinschaftung ist ja tatsächlich immer sehr amüsant oder einfach ein auch alltägliches Phänomen.
Ja. Du kannst dich erinnern, ich habe vorhin, als ich spazieren war, nochmal unseren Podcast angehört. Du kannst dich erinnern, du hast ja in dem Podcast von diesem Video gesprochen, von dieser Mutter, beziehungsweise von dem Sohn, der da im Maßregelvollzug war, der seine Schwester mit der Machete aufgeschlitzt hat. Und ich weiß nicht, ob du das Video noch vor Augen hast, da war eine Passage, wo ich ja versucht hatte, die so ein bisschen einzuladen, doch ein bisschen mehr zu erzählen über ihre Muster in ihrer Familie, wo die Mutter gesagt hat, von uns werden sie nichts erfahren. Da sind wir, dann hat sie ihren Mann angeguckt, und auch Joachim, also der Sohn, sind uns alle einig. Ja, das wäre ja genau sowas.
Ja.
Und das finde ich eher spannend, auf solche Aspekte zu achten, wie ein Team Kommunikation, diese Widersprüche, Ambivalenzen versucht zu halt regulieren und wer spricht von welcher Seite. Und wer legt sich nicht fest? Also ich habe vor kurzem auf halt YouTube so eine Umfrage gesehen, wurde mir zufälligerweise angeboten, habe ich gedacht, gucke ich mir mal an. Da war jemand in Frankfurt, der lief mit Mikro rum und hat Passanten gefragt, was ihr politisches Thema der Woche war. Und dann gab es dann so Aussagen. Unter anderem fand ich das spannend. Dann ging es um die Ampel, halt Regierung. Dann hatten sie, da waren welche am Mikro, da war völlig klar, die waren ganz klar auf der Seite, Ampel ist grottenschlecht, das geht gar nicht, muss abgewählt werden und überhaupt ganz schlimm. So. Dann hat man hin und wieder welche gefunden. Ah, die machen das doch gut und es sind doch schwere Zeiten und da läuft das doch alles super und so weiter. Und dann gab es ein Antwortmuster, das war dann mehr so die sowohl als auch Haltung. Da gesagt, naja, die machen was gut, aber alles können sie ja auch nicht gut machen. Ja, das heißt, da passiert gar keine Festlegung in dem Sinne. Und das ist, was ich in Teamentwicklung auch häufig erlebt habe oder worauf ich achte, wo bezieht jemand eine klare Position? Wie formuliert er unabhängig vom Inhalt, dass er sich nicht festlegt und da dann nachzufragen? Ist das so üblich? Kennen Sie den Robert Wegner immer so, dass der auch sonst in Teamsitzungen immer sagt, ja, das eine und das andere? Bei welchen Themen würde der sich mal ganz klar festlegen? Ja. So, und jetzt zur Organisationsentwicklung noch, da hast du gesagt, da brauchte man Systemtheorie. Ja, das glaube ich auch. Insbesondere braucht man aber da auch Modelle, wie soziale Wirklichkeit entsteht in einem Unternehmen. Mal unabhängig von der harten Organisation, die versucht, Produkte zu erstellen, sozusagen. Dass das nämlich durch Beobachtung passiert. Also in dem sich, du kennst diesen berühmten Ausspruch, Beobachter, die sich gegenseitig beim Beobachten beobachten. Und deswegen ist, sage ich mal, oder der Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf her, weil alle anderen immer nach oben gucken, meinen die es ernst, was ich sage, machen die das selbst und wie gehen die miteinander um? Ja, so, und das unterschätzen halt viele Vorstände, Geschäftsführer, oberste Führungsebenen, wie genau sie von ihren nachgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beobachtet werden. Und die bilden sich alle möglichen Hypothesen, ganz unabhängig von den offiziellen Werten.
Ich frage mich gerade, wenn du ja sagst, wir gucken ja alle nach, in Anführungszeichen oben, oder sehr viele Menschen tun das, dann ist ja eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, in einer gewissen Art und Weise dort ja wirklich eine Position zu vertreten, weil letztendlich ja dort 100 Leute oder 1000 oder 10.000 Leute sich das eigentlich anschauen und dann ihre Meinung zu bilden. Und so gesehen kannst du es eigentlich nur falsch machen. Und eigentlich musst du damit leben. Wenn ich mich hinstelle, es wird immer Leute geben, die finden es gut. Es gibt Leute, die finden es schlecht. Und es gibt Leute, die haben irgendwie keine Meinung oder eine sowohl als auch Meinung zu. Also, weil das, ich frage mich gerade, ist es in irgendeiner Form möglich, letztendlich alle, ich sag mal, in einer Linie zu vereinen? Unabhängig der Frage, ob das sinnvoll ist. Oder ist es vielleicht auch gerade eben günstiger, diese Spannungsreaktion darauf zu erfahren, um letztendlich auch eine Korrektur noch zu ermöglichen, falls eben es doch in eine falsche Richtung geht?
Oh, komplexe Frage für mich. Ich hatte jetzt erst eine andere Antwort im Kopf. Also ich glaube, dass es nicht geht, dass man Leute so, es gibt so Bilder, wo dann alle gemeinschaftlich ausgerichtet sind und gucken in eine halt Richtung sozusagen. Ich glaube, dass das unter sozialen Gesichtspunkten und kommunikativ und systemtheoretisch nicht geht, weil soziale Systeme müssen Ambivalenzen ausregulieren von Veränderung, Beibehaltung, Status quo, ja, also innen, außen und so weiter. Und jetzt habe ich aber kurz den Aspekt verloren, weil ich hier gerade eine Störung hatte. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, Robert, einen Aspekt aus dem, was du gerade gesagt hattest?
Inwieweit es eben mehr möglich ist, letztendlich dort eine gewisse Vereinheitlichung oder Konsistenz zu erschaffen im Sinne von einer
Ach
Homogenität,
so.
beziehungsweise inwieweit es überhaupt sinnvoll ist und ob es nicht gut ist, dass es eigentlich immer Abweichler gibt in die eine oder andere Richtung und eben diese Vielschichtigkeit, um letztendlich
Ja.
ja die Flexibilität des Systems zu erhalten.
Ja, genau. Also es gibt immer natürlich Abweichler, da würde ich von ausgehen. Und wie die Verhaltensweisen oder ihre Wahrnehmung bewerten, die sie da wahrnehmen von den anderen in der oberen Organisation und Hierarchie, das sagt ja eher was über die Menschen natürlich auch ein Stück weit selbst aus. So, und das ist nicht identisch. So, und deswegen gibt es ja diese vielen, ich nenne das mal Flurgespräche, Abstimmungsgespräche, wo man überprüft, nehmen die anderen, ich bleibe mal jetzt bei dem Ausdruck Vorstand, nehmen die den Vorstand auch so wahr wie ich? Und suchen darüber ja nicht unbedingt Gemeinschaft, aber halt eine halt Sicherheit, um ihre Bewertung, die sie sich bilden, irgendwie abzugleichen und zu prüfen. Das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Aspekt. Also von daher gibt es das sowieso nicht. Was ich aber, glaube ich, trotzdem für Führungskräfte wichtig finde, die wollen ja immer gern managen, sie wollen beeinflussen, sie wollen motivieren, sie wollen richtig führen und so weiter. Ich glaube, dass schon relativ viel gewonnen ist, wenn sie überhaupt Einfluss nehmen können, dass sie experimentieren auch, also dass sie variieren sich in ihren, also dass sie ihren Ausdruck variieren, wie sie das halt machen. Und dass sie gucken, dass sie nicht immer halt gleich sind. Das glaube ich, das ist ein wichtiger Aspekt. Und jetzt habe ich es auch wiedergefunden, das zu dem Antwortverhalten. Ich glaube, dass es eben gut ist, nur die Muster zu gucken. Also, dass nicht die gleichen Personen immer das gleiche Antwortmuster haben, wie ich vorhin sagte, halt sowohl als auch. Die einen nur auf der einen Seite, dass sie die Veränderung wollen, die anderen wollen gar nichts und die anderen sagen, ja, doch, das ist gut, wir können ja das eine beibehalten und das andere auch machen. Dass die Ambivalenz, also Wechsel zwischen den Personen und das schreibe ich denen, habe ich denen auch manchmal sozusagen vorgeschrieben. Das habe ich gesagt, okay, Sie werden in den nächsten Tagen bei jeder Teamsitzung immer einen innerlichen Beitrag bringen, der mit Veränderung assoziiert ist. Ja, also Teams beispielsweise, die habe ich als sehr erstarrt erlebt und chronifiziert, wenn die Personen schon die festen Träger einer Ambivalenzseite waren. dann passiert nichts. Und das war für mich immer so ein Hauptziel, da wieder eine Veränderung reinzubringen, dass die neu miteinander in Kontakt und in Beziehung kommen konnten.
Das heißt, wenn in meinem Kontext quasi Leute wieder sagen, so Robert, jetzt sei doch mal wieder kritisch, dann macht es durchaus Sinn, dass ich diesen Ball dann nicht unbedingt aufnehme oder zumindest nicht unreflektiert aufnehme, sondern sage, nein, heute nicht. Heute darf die
Heute
Rolle jemand
machst du
anders
es.
spielen.
Genau, absolut, absolut. So, und das ist spannend, was dann passiert. Jetzt könnten wir sagen, das würde dir jetzt schwerfallen, weil du geschätzt bist dafür, weil du dich freust, weil sie dich abfeiern hinterher, Robert, du bist so mutig, klasse, du bringst wenigstens hier was Kritisches zum Ausdruck, was wir uns nicht trauen und so weiter und so weiter. So, das kann ja sehr positiv aufgeladen sein. Aber es hemmt natürlich einerseits und du bist derjenige, der dann im schlimmsten Fall Lob kriegt, aber der kann auch Ärger erhalten. So. Dann sagen die anderen, wenn deine Äußerung nicht auf fruchtbaren Boden stoßt, das hat ja der Robert gesagt, ich nicht, ich habe eine ganz andere Meinung. So, und aus diesen Dingen rauszukommen, glaube ich, ist es wichtig, so Zuschreibung auch mal vorzunehmen. Ich sage jetzt mal, das kann man alles individuell abstimmen. Eine Woche wirst du nur harmonisierende Beiträge bringen und dann würde ich nur kritische Beiträge bringen. Und dann kann man das halt wechseln. Die sowohl als auch Leute müssen sich jetzt festlegen in ihren Äußerungen. Die können sich nicht mehr so wegnebeln.
Ja, was ich tatsächlich da bei dieser Aufschlüsselung in diese, ich nenne es mal so drei Gruppen, die dafür, die dagegen, die in der Mitte tatsächlich auch amüsant finde, ist, dass in dem Moment, wo ja eben dieser Wechsel nicht passiert, den du beschreibst, es ja auch wieder ein Entweder-Oder ist. Also dann hast du ja auch am Ende diese Starrheit und eben nicht diese sowohl als auch Beweglichkeit. Also es erscheint natürlich im ersten Moment so, als wäre die da, aber am Ende des Tages sind es ja sehr starre Strukturen, wo eben einfach die Rollen klar verteilt sind und eben nicht diese Lebendigkeit. Und deswegen finde ich da dein Impuls da einfach sehr spannend zu sagen, okay, wir dynamisieren das mal und wir machen es mal auch unabhängig von den Menschen, weil ja auch schnell eine Psychologisierung passieren kann. Ne?
Genau.
Robert ist halt so ein kritischer Mensch, das ist ein Nörgler. Und wo ja gar nicht dann die Funktion oder der Sinn für das System letztendlich betrachtet wird, sondern ja das auf das Individuum zugeschrieben wird, im Guten wie im Schlechten.
Absolut. Und das würde ich immer von den Menschen auch ablösen, dass man sagt, Robert ist immer so. Ja, der nörgelt immer, das wäre nie meine Haltung. Da habe ich gesagt, hier läuft irgendetwas, dass Robert hier in diesem System in diese Rolle kommt, scheinbar das immer einzunehmen, immer halt zu nörgeln, also jetzt sehr positiv gemeint, Kritik zu äußern. Das entlastet natürlich die anderen, weil die haben ja in sich auch diese Anteile. Und wenn das jemand anders immer macht, dann kommen die gar nicht in Kontakt auch diese Sachen mal zu sagen. Und deswegen finde ich das erstmal eine gute Übung und nicht Leute zu, oder andere, ah, der ist immer so still, der sagt nie was, da weiß ich nie, woran ich bin.
Erinnert mich tatsächlich an eine Übung, die ich mir selber mal auferlegt habe in dem Weiterbildungskontext, wo ich ja auch bekannt war für mein Auftreten und meine Art und Weise, wo ich mir gesagt habe, nee, bei diesem Weiterbildungsmodul sage ich einfach nichts, weil ich glaube, es war gar nicht, kein Weiterbildungsmodul, sondern so ein Auffrischungstag und ich habe gesagt, heute sage ich einfach nichts, wenn ich nicht gefragt werde. Und das habe ich tatsächlich relativ lange durchgehalten. Irgendwann war es dann so schlimm, dass ich gesagt habe, nein, jetzt muss ich doch was sagen und mich positionieren. Aber es sorgt auf jeden Fall dann schon für Überraschung im Außen, wenn dann eben nicht die, ich sag mal, erwartbaren oder die erwarteten Aktionen oder Nicht-Aktionen passieren, sondern wenn plötzlich ein ganz anderes Verhalten gezeigt wird, wo die Leute dann fragen, ne, geht's dir gut? Ist irgendwas los? Oder, wo ich sage, ja, ich habe mir heute einfach gedacht, ich nehme mich mal zurück und sage heute nicht so viel und guck mal, was passiert. Was dann natürlich dann auch in dieser, ich sag mal, Bewusstheit ja auch schon wieder für Irritation und Verstörung sorgt. In dem Moment, wo ich ja nicht sage, ja, mir geht es schlecht und die sagen, ach ja, heute geht es ihm schlecht und deswegen hat er es nicht gemacht. Sonst hätte er es natürlich wieder so gemacht wie immer. Sondern wo halt einfach sich dann jemand hinstellt und sagt, nee, ich probiere heute einfach mal was anderes aus und macht dadurch da eigentlich ja schon einen Unterschied, der dann ja, wie es ja im Systemischen so klassischen heißt, der auch einen Unterschied macht.
Genau. Und eine absolut ganz einfache Änderung wäre, Robert, wenn du anstatt die Punkte ansprichst, die vielleicht nicht gut laufen, sondern total auf so eine lobende und wertschätzende Seite gehst. Und alles, was du vorher vielleicht kritisiert hast, würdigst du jetzt. Da, und dann mal zu schauen, wer kommt dann als erstes raus von den anderen und sagt, nee, also beim besten Willen, da kann ich überhaupt nicht mitgehen.
Ja, das heißt,
wobei die dich natürlich fragen, ob deine Frau irgendwas am Morgen an dir vorgenommen hat, dass du plötzlich so ganz anders bist.
Oder ob ich das ernst meine. Ne? Ob ich mir dann Spaß erlaube oder dergleichen. Wo es natürlich auch wichtig ist, dass ich tatsächlich für mich ja die innere klare Haltung habe, tatsächlich der Würdigung und Wertschätzung, weil ansonsten kommt natürlich gerade dieses Thema auf. Aber was ich so mitnehme, ist einfach da ja die Einladung, also einerseits für mich persönlich, aber auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal mit dem eigenen Verhalten zu experimentieren und zu gucken, was passiert.
Genau. Einfach sich selbst wieder mal Wahlmöglichkeiten geben. Ich muss nicht immer für andere den Tee kochen in der Pause. Ich muss auch nicht für die Lüftung mich immer verantwortlich zeigen. Ich muss nicht immer darauf hinweisen, dass wir jetzt wirklich zügiger in den Veränderungsmodus kommen müssen, sondern das mal zu wählen, welche Seite der Ambivalenz man einnimmt. Und ich glaube, damit kann man selbst ganz viel Einfluss nehmen, dass, wie du das so schön gesagt hast, eine neue Dynamik, ich würde sagen eine Energetisierung auch erzeugen kann im Austausch.
Ich baue mal den Bogen zum Anfang, weil das ist tatsächlich auch so ein Punkt, den ich mir für diese Netzwerkfachtagung mitgenommen hatte. Ich bin persönlich ja nicht unbedingt ein Freund davon, auch von solchen Netzwerkveranstaltungen und dann ne, geht man, also jetzt Mann ganz bewusst gesprochen, mit den anderen in Austausch und sagt, oh, was machen Sie eigentlich und lassen Sie uns doch mal vernetzen. Sondern ich habe da immer so die Beobachtertendenz und stehe meistens so in meiner Ecke und esse meine Häppchen und denke mir so, würde es mir doch nur mal leichter fallen. Und ich bin dann zu Fuß hingelaufen, habe auch gesagt, so Robert, du machst das jetzt mal so, wie das die ganzen Mindset-Coaches, die ich ja überhaupt nicht ausstehen kann, immer sagen und änderst jetzt mal dein Mindset und sagst, nein, heute gehe ich gut gelaunt zu dieser Veranstaltung und gehe mit Leuten in Kontakt und red mit denen und hab da einfach eine gute Zeit und stehe nicht am Rand und beobachte nur. Und wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen drüber lustig gemacht, über diese Mindset-Geschichte. Ich bin stattdessen mit einem leicht beschwingten Gang dorthin gelaufen, habe gesagt, okay, ich mache einfach so einen kindlich neugierigen Sprung dorthin. Und interessanterweise habe ich tatsächlich ein paar Leute kennengelernt. Also das war dann so die Überraschung auch für mich selbst, als ich gesagt habe, hey, es hat sich gelohnt. Ich habe 2, 3 Leute kennengelernt, mit denen ich ganz gut im Kontakt war. Also da vielleicht das einfach auch als Praxiseinblick einfach mal zu sagen, ich erlaube mir heute mal was anderes zu machen und nicht quasi in den Erwartungen bestätigt zu werden, die ich mir selber auferlege.
Genau. Genau so. Insbesondere kann man das gut machen, auch früher in der Psychotherapie die Empfehlung für Schüchterne, die am Samstagabend ausgehen wollen und wollen mit Leuten in Kontakt oder da waren es Männer häufig, mit Frauen in Kontakt kommen wollen, einfach mal so zu tun, als ob man jemand anders wäre. Ne? Also andere direkte Ansprache, locker.
Ist auch gut auf Kommando locker. Gehen Sie einfach hin und sprechen Sie die locker an.
Ja, ich meine, wir haben da ja, um den vielleicht zum Abschluss noch zu erwähnen, wir sind ja heute recht lang geworden, habe ich gerade gesehen mit unserer Zeit, aber wir haben da ja einen berühmten Vorfahren, der hat ja die Therapie des Als-Ob entwickelt. Das ist der Herr Watzlawick. Den kennen vielleicht viele noch, zumindest aus unserer Szene, und er sagt, verhalten Sie sich bitte so, als ob Sie der Aufreißer wären, der Kommunikator und. Ja, also, und dann kann man das relativ schnell machen. Dann macht man ganz neue Erfahrungen, wie du auch. Dann lernst du plötzlich auch noch mal Leute kennen auf einem Netzwerktreffen.
Das ist richtig. Dann können wir, glaube ich, gespannt sein, was ja vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns berichten, was sie vielleicht für Erfahrungen machen oder welche Rolle sie einfach mal als ob einnehmen. Und dann, KD, sprechen wir uns ja bei nächster Gelegenheit wieder.
Gut, wollen wir beide? Also ich habe gerade überlegt, ich fände das für mich ein spannendes Experiment, ob ich mal jetzt an 1 oder 2 Tagen, wenn ich jetzt unterwegs bin, ich habe jetzt ein paar externe Arbeitstermine, ob ich mir mal überlegen soll, auch mal rauszugehen aus meinem Sonstigen und mich mal als ob irgendwie anders zeige und verhalte. Ich bin mal am Überlegen, was mir da einfällt und werde vielleicht nächstes Mal davon erzählen.
Ich habe gedacht, wir geben uns jetzt gegenseitig irgendeinen Auftrag.
Ach so, Ja, auch nicht schlecht. Hast du schon eine Idee?
Ich habe eine Idee für dich. Die Frage ist von wegen, ja, wie bitte. Schwer darf es denn werden auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist sehr herausfordernd.
Du kannst alles wählen auf der Skala.
Ich kann alles wählen. So, meine Inspiration für dich ist so Sonnenblume, also einfach so sehr strahlend, positiv, sehr wertschätzend dem Leben und allen Menschen gegenüber. Und jeder Mensch, der dir begegnet, ist ein Geschenk.
Ja. Okay, wunderbar. Das kann ich morgen schon umsetzen. Auch schon in der Bahn. Mhm.
Gut. So, was hast du für mich? Es ist eigentlich blöd, dass ich das zuerst gesagt habe, weil jetzt kriege ich es natürlich postwendend im Schlimmsten. Nein, ab jetzt gilt das ja, KD. Ab jetzt bist du ja schon die Sonnenblume, deswegen bin ich gespannt, was du gibst.
Die Sonnenblume, ja. Also es fällt mir gerade ein bisschen schwer. Also ich möchte, dass du, wenn du unterwegs bist, außerhalb des Hauses und am Arbeitsplatz, also ich weiß nicht, ob du auch Bahn fährst oder ob du mit anderen Menschen in Kontakt kommst, du gehst durch die Fußgängerzone vielleicht, dann möchte ich, dass du strahlend die anderen Leute anguckst und mit ihnen Augenkontakt aufnimmst.
Gut, ich sehe schon,
also
wir haben beide.
Alle, also.
Ja.
Also, so.
Aber so grundsätzlich von der Haltung in Kontakt gehen, genau. Präsent sein und zu sagen, schön, dass ihr hier seid. Also, wir haben, glaube ich, beide einen ähnlichen Ansatz.
Ja, das stimmt.
Ich bin gespannt, was wir uns bei nächster Gelegenheit davon erzählen. Tatsächlich haben wir jetzt die nächsten 2 Tage Team-Meeting. Das heißt, ich fahre sowohl Zug als auch bin ich in Kontakt mit Arbeitskolleginnen und Kollegen. Die werden sicherlich überrascht sein über meine positiv gestimmte, kontaktaufnehmende Art. Ich bin gespannt, KD, was du beim nächsten Mal erzählst und bis dahin eine gute Zeit.
Ja, das wünsche ich dir auch, Robert. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bis dahin.
Danke, tschüss.